Wunderbar. Und weiter geht es hier mit unserer Podcast-Reihe. Und ich habe an meiner Seite hier einerseits den Stefan Lienhardt. Herzlich willkommen, Stefan.
Hallo miteinander.
Aber im Mittelpunkt steht natürlich heute die Noelle Moser von der Firma Leitwert. Herzlich willkommen, Noelle.
Vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein.
Wir steigen häufig ein mit der Frage, wie bist du ins Gesundheitswesen gekommen? Bei dir wird es sehr einfach sein. Erzähl etwas von dir, Noelle.
Genau, ich bin Medizinerin, ich habe Medizin studiert und knapp 9 Jahre klinisch gearbeitet in diversen medizinischen Fächern, weil ich in Richtung Notfall- und Intensivmedizin wollte und habe dann aber, ich glaube es war 2022, das Gefühl gehabt, ich muss noch etwas anderes sehen und habe dann an der ETH noch wie ein MBA gemacht und bin dann in die Geschäftsleitung einer Privatklinikgruppe und habe mich dann aber bisschen später selbstständig gemacht und berate seither Akteure im Gesundheitswesen, wo es eine medizinisch-fachliche oder medizinisch-operative Expertise braucht, weil daher komme ich.
So eine spannende Mischung. Einerseits medizinischer Hintergrund, lange, lange gearbeitet. Irgendwann nach 9 Jahren, jetzt reicht's, hören wir nicht zum ersten Mal. Also soll anstrengend sein, habe ich gehört. Dann diese Mischung aus Betriebswirtschaft, Technik, jetzt Geschäftsleitung in einer Klinik. Und jetzt aber selbstständig unterwegs. Aber heute bist du ja nicht, weil du selbstständig bist, sondern weil du bei der Firma Leitwert angestellt bist. Erzähl mal etwas zu Leitwert, bitte.
Genau, Leitwert ist ein Startup, das zum Ziel hat, dass man mit unserer Plattform sämtliche mobile Sensordaten einfach aggregieren, je nachdem aufarbeiten kann und in Systeme einspeisen. Das Ganze mit der Idee, dass man den klinischen Alltag vereinfacht. Und das ist etwas, was mir entspricht. Und Sie als Leitwert haben gewusst, wenn man ins Gesundheitswesen, also in die Spitäler rein will, braucht man die Expertise von jemandem, der weiß, wie das funktioniert. Das ist halt auch eine Branche für sich.
Und ich frage dazu gerade die Entstehungsgeschichte von Leitwert, wie kamst du?
Von Beginn weg.
Ja, also irgendwo, ja.
Also ich glaube, der erste Teil mache ich kurz. Ich glaube, das ist ein bisschen weniger interessant. Das ist damals aus der ETH raus entstanden, mehr im Sinn von Softwareprogrammierung, vor allem für Wearables, wo man dann gemerkt hat, dass das reicht wie nichts, braucht auch eine Plattform, wo man mit den Daten gescheit was machen kann. Und dann vor etwa 2,5 Jahren durch Projekte wie das Shift-Projekt haben sie realisiert, eigentlich im Gesundheitswesen ist enorm viel Potenzial und haben sich dann begonnen auszurichten in diese Richtung und haben im Rahmen dessen dann auch gesagt, okay, aber dann brauchen wir wie eine Expertise, die vom Fach kommt.
Dabei Shift muss ich kurz eingreifen, weil das kennen die Hörer, auch die aus Deutschland, wahrscheinlich nicht. Das ist ein InnoSwiss-Projekt, letztendlich also vom Staat, vom Schweizer Staat gefördertes Innovationsprojekt. Da machen 20 Spitäler mit 24 Industriepartner und eben Leitwert macht dort auch mit. Und es geht um das smarte Spital der Zukunft. Und das passt ja, da passt Leitwert wunderbar hinein. Lass uns mal ein bisschen über den Use Case anschauen. Ja, also Sensoren, Spital, da könnte man ja an vielen, vielen Orten ansetzen. Aber wo setzt ihr denn an?
Genau, wir sind jetzt da, also wir haben zwei konkrete Use Cases ausgearbeitet. Der eine geht zur Mobilität, also Mobilitätstracking, wie häufig, wie viel bewegen sich die Patienten. Mal als ein bisschen ein konkretes Beispiel, Orthopädie, elektiv, also geplante Hüft-, Knieersatz, gibt es Fast-Track-Modelle, die da weiß man, das ist evidenzbasiert, dass die gut sind, dass die Patienten dann nach 2 Tagen spätestens nach Hause können. Was aber ein wesentlicher Pfeiler dieser Fast-Track-Modelle ist, das ist die Mobilität. Und jetzt, wenn ich mir, also ich weiß, wie das ist, man hat eine große Abteilung, viele Patienten, die gewisse machen Probleme, dann hat niemand Zeit, jede Stunde bei diesen Patienten vorbeizugehen und zu fragen, waren sie auf dem Gang, haben sich bewegt. Und wenn man das mit einem mobilen Sensor tracken kann und dann eine Info bekommt für diese, die das nicht erfüllen, kann man dort sehr punktuell hingehen und nachfragen und diese Fast-Track-Modelle so dennoch sehr gut umsetzen. Und das zweite ist die automatisierte und kontinuierliche Vitalzeichenmessung. Also bei der Pflege, wir wissen, die Ressourcen sind enorm knapp, die gehen 3 bis 4 Mal mit diesem alten Wagen zu jedem Patienten, machen die Blutdruckmanschette hin, das Pulsoxy und so weiter und schreiben sie es auf. Und im schlimmsten Fall müssen sie dann zurück am Computerstore eingeben. Und wenn man das automatisiert machen kann, natürlich mit einer Meldung, wenn was nicht gut ist, spart das enorm viel Zeit von den Pflegefachpersonen oder wer auch immer diese Messungen macht. Wie wichtig ist, glaube ich, und da kommt ein bisschen meine persönliche Motivation dazu. Ich finde, alles, was man an Administration automatisieren kann, finde ich sinnvoll, weil die eigentliche Arbeit von allen im Gesundheitswesen, sei es Ärzte oder Pflege, ist an Patienten. Und für die, ich finde, das ist ein wesentlicher Bestandteil auch von der Therapie selbst. Und häufig bleibt das heute ein bisschen auf der Strecke, einfach weil man keine Zeit hat. Und das Zweite, glaube ich, bei der kontinuierlichen Vitalzeichenüberwachung ist, dass man natürlich viel früher etwas erkennt, wenn etwas nicht so gut ist. Also heute macht man die punktuellen Messungen, vielleicht hat ein Patient schon seit 2 Stunden einen Blutdruck, der viel zu tief ist und ist dann schon in einem viel schlechteren Zustand, als wenn man es gemerkt hätte, direkt hätte eingreifen können, bei seiner Flüssigkeit, wie auch immer, und dann vielleicht auch eine Komplikation eher verhindern.
Also sehr proaktiv dann ja, eingreifen und schon sehr früh so Probleme antizipieren. Ich wollte gerade vorher fragen, ja, was muss ich mir vorstellen? Tracker gibt es verschiedene Varianten. Ist es wie eine Smartwatch? Also ich habe irgendein Armband um, wenn Vitalwerte gemessen werden oder wie, was nutzt ihr dafür für Lösungen?
Kann eine Option sein, es kann auch ein Kleber sein, also wo man irgendwo am Körper hat. Es gibt mittlerweile Geräte, die man ins Ohr steckt und dort misst. Da weiß ich nicht, wie angenehm es für den Patienten ist, das den ganzen Tag zu fragen. Aber ich glaube, es gibt unterschiedliches nicht. Es muss nicht ein Armband sein, aber es kann.
Kann ein Smart Patch sein oder sowas.
Genau.
Ja, sehr verstanden.
Und da wird man ja meinen, na gut, das ist doch ziemlich trivial, da kauft man sich 20 Armbänder, die zum Beispiel beim Thema Bewegung, die Patienten so viel bewegen, das trackt, aber da fangen schon die Komplikationen an. So einfach ist das nicht. Warum, wo steckt die Komplexität da drin?
Also die Komplexität vor allem noch mehr bei den Vitalzeichen steckt darin, dass man, es können nicht irgendwelche Geräte sein, das muss zertifiziert sein für den medizinischen Gebrauch, weil sonst kann man es im Krankenhaus nicht verwenden. Und dann ist ja, man kann den Patienten, zieht man das Wearable mal an, aber man muss ja auch wissen, wie kommen die Daten dann wohin, oder, also wie kommen die eigentlich, mich als Kliniker interessiert, ich will es am Schluss im Klinikinformationssystem sehen. Der Weg dazwischen als Mediziner interessiert mich ein bisschen sekundär, aber ich will es einfach haben. Aber genau das, was mich als Mediziner sekundär interessiert, ist das, was die Komplexität ist. Und vor allem noch mehr, wenn man will, dass es einen Alarm gibt, wenn etwas nicht gut ist. Das muss funktionieren. Und darin ist an sich schon die Komplexität, und das andere ist sicher mit den Geräten, was passt, also was muss man bei, wenn man ein Mobilitätstracking machen möchte, dann braucht man andere Messungen, als wenn man die Vitalzeichen überwachen möchte.
Bleiben wir bei den Vitalzeichenüberwachung. Ja, es gibt die ganze technische Ebene. Da seid ihr leidwert stark da drin, aber da verstehen Stefan und ich zu wenig. Deswegen gehen wir mal in den medizinischen Alltag, wo wir auch nicht viel verstehen. Aber wir haben eine Medizinerin hier. Was wünschst du dir da als Medizinerin? Wie soll denn dann dein Gerät aussehen? Wo sollen die Daten eingespeist werden? Und wie baust du das in deinen hektischen Alltag rein?
Also wie das Gerät selbst dann aussieht, ist für mich ein bisschen sekundär, solange es für den Patienten angenehm ist. Was ich möchte, ist, dass ich das Klinikinformationssystem öffnen kann auf den Patienten und ich sehe, ah, der Blutdruckverlauf ist so, der Pulsverlauf ist so. Ah, vielleicht gibt es nicht die Alarmmeldung an mich, sondern die Pfleger, dass wenn die mich anruft, dann sagt sie, irgendetwas hat sich verändert, du gehst in die Kurve und dann siehst du halt nicht nur, ah, um 12 war der Blutdruck bei 120, jetzt um 18 Uhr ist er noch bei 80. Jetzt weiß ich nicht, ist er erst gerade nach unten gefallen oder geht es dem Patienten schon länger nicht gut? So kann ich das viel besser verfolgen.
Aber habt ihr das auch gelernt? Weil man klassischerweise in der Ausbildung ist wahrscheinlich, du kriegst dreimal am Tag einen Pulswert oder einen Blutdruck und das war's. Und jetzt hast du auf einmal kontinuierliche Werte. Könnt ihr überhaupt, habt ihr das gelernt, was man macht, wenn man ständig die Kurve hat?
Also wer irgendwann mal auf einer Intensivstation oder im Operationssaal gearbeitet hat, der weiß das, weil dort hat man die
Da hat man,
kontinuierliche
ja.
Überwachung. Und es ist ja auch nicht so, also aus der Sicht des Mediziners, ich bin ja nicht die ganze Zeit bei den Patienten drin und sehe, wie die Verläufe sind. Für mich wird es ein bisschen gleich sein, dass mir die Pflegefachperson meldet, etwas ist mit den Vitalzeichen nicht mehr gut. Nur sie meldet es mir jetzt vielleicht, wenn der Blutdruck bei 100 ist und nicht schon bei 80. Weil ich bin schon ein bisschen unruhiger, wenn er bei 80 ist, der systolische Blutdruck, als bei 100. Also ändert es für mich insofern nicht so viel, außer dass ich es ein bisschen besser verfolgen kann, seit wann ist die Abwärtstendenz. Und für die Pflegefachperson muss es schon so sein, dass sie eine Meldung bekommt, je nachdem, wie man die Grenzen gesetzt hat. Weil auch sie kann nicht, sonst hebt das den ganzen Effekt wieder aus. Aber umgehen damit, so, das muss man auch können als Mediziner.
Jetzt hast du gesagt, wichtig ist ja die Integration in bestehende Systeme. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit KISS oder PIS-Anbietern? Wie reagieren die, wenn ihr jetzt auf die zugeht und sagt, wir bieten da neue Möglichkeiten, sozusagen ein Upgrade für eure Lösung?
Wie immer, es gibt solche, die sind sehr interessiert und andere ein bisschen weniger. Man weiß auch nie, wer macht, man möchte selbst noch was in die Richtung machen. Ich glaube, es ist mehr, sind die Spitäler auch schon ready dafür. Und dann glaube ich, wird es, ich glaube auch ein KISS-Anbieter kann nie alles anbieten, so auf einem Niveau, dass es wirklich gut funktioniert. Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe im Rahmen von anderen Projekten mit KISS-Anbietern gearbeitet. Da hat noch nicht mal die elektronische Krankengeschichte funktioniert und sie wollten so ein PDMS für die Anästhesie und Impfstoff, und das funktioniert nicht. Also man kann nicht alles gut können. Oder die wenigsten. Es gibt also eine bekannte Ausnahme, die es behauptet. Und ich glaube, die sind dann offen, wenn man das Produkt hat, glaube ich. Aber man muss es, auch die Spitäler selbst, glaube ich, müssen es noch verstehen. Oder es braucht wie immer diese Early Adopter, die sagen, okay, das machen wir.
Das heißt, primär Zielgruppe sind stationäre Leistungserbringer, sind Spitäler. Oder sagt ihr, mit der ganzen demografischen Entwicklung, mehr Hospital Care at Home ist natürlich ganze Remote Monitoring etc. ein großes Thema, spielt euch in die Karten. Gibt es da auch schon Überlegungen? Also, ja, natürlich gibt es wahrscheinlich, aber konkrete Projekte und Vorhaben schon. Oder sagt ihr, nein, wir machen jetzt mal die Spitäler und dann wachsen wir dort?
Also was die Projekte angeht, sind wir offen. Unsere Vision wäre, dass wenn ein Patient ins Spital kommt, bekommt er ein Wearable, wie auch immer das aussieht, trägt das über den ganzen stationären Verlauf. Und wenn der Patient nach Hause kann, entscheidet man klinisch, braucht er eine Überwachung zu Hause oder braucht er sie nicht. Und wenn ja, geht er mit dem Wearable nach Hause und man kann es so weiterführen, dass es auch da eine Kontinuität im Patientenpfad gibt. Ich glaube, dass eigentlich wäre die Zeit richtig, immer mehr integrierte Versorgung. Wir kennen die Projekte, die lanciert wurden in der Schweiz. Und da finde ich, würde das sehr gut mit hineinpassen.
Jetzt ist das alles nicht nur graue Theorie, sondern ihr macht bei Shift mit, ihr habt da Implementierungen. Was habt ihr denn gelernt unterwegs bei diesen Projekten?
Ich glaube, was es ist eigentlich insofern nichts Neues, aber man lernt, es ist ein Prozess. Und irgendwie, man muss beginnen und man muss merken, da braucht es eine Ajustierung, das muss man noch besser. Ich glaube, es wäre falsch, die Erwartungshaltung zu haben, ab Start ist alles perfekt, weil auch jede Klinik funktioniert hat. Es hat doch jedes ein bisschen ihre Eigenheiten und das ist ein Projekt und das muss man gehen und das muss man sich bewusst sein, man beginnt, dann passt man wieder etwas an, bis man dann dort ist, wo man am Ende sein möchte. Wobei, dass er sich auch im Verlauf oder auf dem Pfad ändern kann. Je nachdem, wie man sieht, dass es entwickelt, kann auch sein, dass die Kliniker plötzlich sagen, das ist eigentlich doch noch gut so, dann machen wir es doch eben.
Jetzt hätte ich noch eine Frage, abgesehen von euren Produkten, konkreten Lösungen eher auf der Metaebene, nämlich klassisches Techie-Startup von der ETH in Zürich und jetzt holt man sich eine Medizinerin rein. Und wo hast du gemerkt, oh ja, die Jungs, sage ich mal, brauchen mich, weil jetzt bringe ich medizinisches Wissen. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, das haben wir, glaube ich, beide gemerkt, dass man immer mal wieder auch so in Diskussionen nicht negativ aneinander gerät, aber dass man schon, ja, halt von der anderen Seite, es war lange war eine Diskussion, ja, Blutdruck, weil das ist eine schwierige Messung, dass sie zertifiziert ist. Ja, das kann man ja wahrscheinlich auch ohne machen. Und ich bin da war da der Kontrapunkt, das ist so eine wichtige klinische Messung, die so viel aussagt, die. Wenn du einen Puls hast, alleine kann der schon, natürlich, wenn physiologisch, wenn der Blutdruck sinkt, sollte der Puls nach oben. Wenn ich einen Patienten habe, der Medikament nimmt, der seine Frequenz blockiert, dann sinkt der Blutdruck und bis diese Frequenz kommt, ist es viel zu spät. Und das ist so ein Beispiel, wo ich gesagt habe, das geht nicht. Oder dann ist es vielleicht ein ganz spezifischer Case, aber für diesen Ersatz geht es. Da brauchst du das. Und da hatten wir schon immer wieder Diskussionen. Oder ja, wenn ich. Gewisse Dinge sind einem gar nicht so bewusst. Wenn ich es erzähle, sagen sie, ah, das wusste ich nicht, dass das zum Beispiel ein Case Manager sein kann. Und da merkt man schon, dass es, glaube ich, Sinn macht.
Würden wir uns auch einfach noch bei mehr Startups, die wir schon kennengelernt und auch interviewt haben, wünschen, dass da früher der Techie mit den Fachspezialisten, ExpertInnen spricht. sehr vorbildlich und wahrscheinlich auch für beide Seiten oder Parteien sehr interessant an die Zusammenarbeit. Man lernt ja wahrscheinlich sehr viel voneinander.
Vielleicht könnte man ein Startup machen, das Startups zusammenbringt mit MedizinerInnen, ja, und dann Geschäftsmodell. Vielleicht. Jetzt haben wir es
Come on,
geschenkt für alle. Nein, nein, nein. Hier,
let's
Zuhörer können das gerne umsetzen.
Gibt es irgendwelche Challenges, die ihr gerade habt? Gibt es irgendwo Thema Datenschutz ist auch immer so ein großes Thema natürlich. Ja, mit welchen Herausforderungen seht ihr euch konfrontiert?
Also ja, die gibt es. Ich würde noch kurz die Schleife machen zum Datenschutz, weil das finde ich wichtig, weil ich für das zuständig bin in einem anderen Projekt. Und ich glaube, das ist sogar ein Vorteil von Lightwear, weil diese Plattform, angenommen ein Spital installiert diese, hat sie die volle Datenhoheit über diese Plattform. Und es spielt dann eben keine Rolle mehr. Habe ich einen Use Case, den mache ich mit G, einen Use Case, den mache ich mit einem Startup, weil dann, wie die Bedingung sein müsste, man bindet sich an diese Plattform an. Und damit muss das Spital primär noch diese Plattform managen, aber hat auch die Datenhoheit. Und ich glaube, das löst einige Datenschutzprobleme. Aber Challenges, ja. Und ich glaube, das ist vor allem, dass man hätte einfach wahnsinnig gern dieses Nonplusultra-Gerät, das einfach alles kann und zertifiziert ist für den medizinischen Gebrauch. Und ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, aber im Moment müssen wir mit dem arbeiten, was man hat. Und dann sind es halt vielleicht mal kurz, sind es zwei Geräte, ich sage, weiß eigentlich nicht, eine Uhr und noch ein Ring und dann haben wir vielleicht so alle. Aber das ist so, das finde ich jetzt so ein bisschen der eine Challenge und das andere ist wirklich, glaube ich, auch diese, wie vorhin schon genannt, diese Early Adopters zu finden, die sagen, mal, wir machen da, wir wollen wie ein bisschen auch der Zeit ein bisschen voraus sein. Zumindest in der Schweiz. Ich glaube, es gibt Länder, die sind wahrscheinlich schon weiter, aber die das mitmachen, das sind, würde ich sagen, die Zeit-Challenges.
Wunderbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort hier. Noel, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit.
Danke
Danke
euch.
vielmals fürs Gespräch. Sehr spannend. Danke, Noel.
Danke.
Und schon sind wir bei unserem letzten Startup hier angelangt. Wir haben hier in der Kabine Dr. Daniel Vogt. Herzlich willkommen. Danke.
Hallo.
Und an meiner Seite der Co-Host ist
Peter Lutsch hier vom Rocketing Healthcare Podcast und ich freue mich natürlich auch sehr, dich heute begrüßen zu dürfen, Daniel.
Und wir wollen zuerst mal was über deine Person hören, Daniel. Erzähl mal, wer bist du und wie bist du zum Gesundheitswesen gekommen?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Erstmal mich sehr gefreut hier auf der DEMEA. Ja, wie bin ich zum Gesundheitswesen gekommen? Also ich habe eigentlich einen juristischen Ausbildungshintergrund, bin nach meinem Studium in der Medizin aber promoviert, also Medizin, Rechtebereich, hatte deswegen immer schon Affinität zur Medizin. Und habe dann lange als Organisationsberater gearbeitet und mich dort viel auch mit Motivationsprozessen von Menschen beschäftigt, auch von Kindern und Jugendlichen. Und ich habe dann in den Anfang der 20er Jahre angefangen, Arztpraxis zu unterstützen, auch mit meinem Legal Background bei der Digitalisierung von Prozessen in der Praxis, auch MVZs, und haben dabei der Skalierung geholfen. Darüber bin ich dann zu meinem ersten Startup gekommen, etwas später. Da ging es dann auch wieder um Consulting, also um Consulting im Bereich Motivationsanalysen, was treibt Menschen eigentlich an, wo wollen die hin mit ihrem Leben? Das habe ich lange gemacht und wurde danach angesprochen von meiner jetzigen Mitgründerin und Dermatologin Lisa Andrero, die mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr gemeinsam etwas für Kinder mit Neurodermitis zu tun und mit ihr ja ein bisschen am Game Design zu arbeiten und spielerisch Kindern gesunde Routinen beizubringen.
Jetzt haben wir ja gleich schon ein bisschen was von deinem Produkt schon oder von eurem Produkt gehört, aber wie kam es denn zu der Gründungsidee? Wie habt ihr euch diesem Thema angenähert?
Lisanne hat eine eigene Facharztpraxis für Dermatologie und ihr ist es immer ein bisschen aufgestoßen, dass sie eigentlich so wenig Zeit hatte für die Patienten, die wirklich ihren Fokus brauchten. Viele der Kinder mit Neurodermitis, die sie dort gesehen hat, hätten nämlich am meisten profitiert einfach von häufigem Eincremen. Denn eigentlich ist die Basistherapie bei der Neurodermitis, sich regelmäßig einzucremen. Und das kann man nun auch zu Hause machen, da braucht es keinen Arzt, der ihm das immer wieder sagt. Und dann hat sie gedacht, naja, offensichtlich liegt es daran, dass Eltern und Kinder zu Hause das Problem haben und dass es nicht so einfach ist, Kinder zu motivieren. Sie ist selbst als Kind der 90er aufgewachsen, mit so Spielen wie Pokémon, Pokémon Go, dem Tamagotchi, ich mit Panini-Sammelalben. Und daraus ist diese Mischung mit gutem, gesundem Storytelling, haben wir dann gedacht, komm, da lässt sich ein Produkt draus machen.
Also bei Gamification und Spielen, da bin ich sofort dabei als verspielter Mensch. Deswegen möchte ich mal tiefer fahren. Also wer spielt was, wo, wie?
Eltern haben gemeinsam mit ihren Kindern die Möglichkeit, sich zunächst einmal die App runterzuladen und dann ein Monster-Avatar auszuwählen. Diesem Monster-Avatar kann dann ein erstes Monster-Ei, wenn man so will, ausgesucht werden. Dieses Ei wird dann von den Kindern eingecremt. Die Kinder müssen aber auch sich selbst eincremen, natürlich. Eltern bestätigen das dann und nach der Bestätigung schlüpft aus diesem Ei ein erstes Monster. Weiter geht's, dass das Monster sich immer weiter entwickelt, nach und nach. Es gibt aber nicht nur verschiedene Entwicklungsstufen, sondern es gibt auch eine Augmented Reality-Erweiterung für ein Embedding dieser Monster in die echte Welt. Dann ist es auch möglich, einzelne Hörspielteile freizuschalten. Also das ganze Abenteuer wird dann durch das Kind begleitet, das Abenteuer der Monster. Uns ist wichtig, dabei zu erwähnen, dass wir keine zusätzliche Bildschirmzeit generieren, sondern wir substituieren eigentlich Zeit, die ohnehin am Bildschirm verbracht wird, durch kurze, fokussierte und vor allem sinnvolle Interaktionen zwischen Kindern und dann dem Device der Eltern. Auch wenn wir wissen, dass viele Kinder ja Zugriff haben auf ihre eigenen Devices, trotzdem konzipieren wir das Ganze so, dass das die Devices der Eltern sind.
In welcher Altersrange bewegen wir uns denn da ungefähr?
Ja, gute Frage, war auch die, die wir uns ganz am Anfang schon gestellt haben. Auf wen fokussieren wir uns da? Es sind derzeit die 4- bis 10-Jährigen. Warum? Weil das eine Zeitspanne ist, in der langanhaltende Habits eigentlich, es geht ja bei uns um Healthy Habits, ist das Überthema, wirklich gelernt werden, angelernt werden können, die nachhaltig auch beibehalten werden. Warum nur bis 10? Wir haben das Gefühl, und das sagt auch die Forschung, dass wir dann 11, 12, 13, insbesondere mit dem Beginn der Pubertät, andere Motivationsformen brauchen und die, die wir jetzt gerade nutzen, dann womöglich nicht mehr so funktionieren. Warum ist der Beginn bei 4? Weil ab dann eine gewisse Verständnisfähigkeit überhaupt erst da ist und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auch empfiehlt, erst ab 4 Jahren natürlich mit ja, Digital Devices eigentlich mit Kindern umzugehen.
Wie lange dauert dann das, bis das mein Ei geschlüpft ist und wie viele Hörspielgeschichten habe ich für auf welche Zeit ist die Therapie angelegt?
Die Therapie, das ist genau die Krux, ist angelegt auf mehrere Monate bis Jahre. Denn Neurodermitis verschwindet nicht einfach so, wenn ich 2, 3, 4 Wochen mich eingecremt habe, sondern es ist eben eine langfristige Angelegenheit. Und deswegen hat jedes Monster eine eigene Geschichte von 120 Minuten, die nach und nach freigespielt werden kann. Also eine eigene Hörspielgeschichte. Das heißt, wenn diese Hörspiel-Snippets, die freigecremt werden können eigentlich, immer 5 Minuten lang sind, dann kann ich um und bei 1,5 Monate mit einem Monster sozusagen mich beschäftigen. Es werden auch Minispiele freigeschaltet. Es gibt Eincremesongs dazu, damit das Ganze sozusagen Spaß macht. Und Entwicklungsstufen gibt es auch zwischen 7 und 15 verschiedenen Entwicklungsstufen pro Monster, sodass wirklich da ein Abenteuer daraus entsteht, was immer eingebettet ist in die Gesamtstory. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Wir gamifizieren nicht nur, sondern wir haben damit ein Serious Game gebaut. Alles, jedes einzelne Hörspiel, jedes Minigame, jede Entwicklungsstufe ist eingebettet in dieses große Narrativ, in den narrativen Rahmen, dass es um Selbstfürsorge geht und um Selbstwirksamkeit letztlich. Wenn Kinder Selbstwirksamkeit lernen, dann sind sie auch in der Lage, irgendwann ohne die App sich weiterhin regelmäßig gesund zu verhalten.
Vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, weil du gerade gesagt hast, ohne die App dann irgendwann sich weiterzuentwickeln. Aber beschreib doch mal ganz kurz im Vergleich zu diesem Gamification-Ansatz, wie so ein klassischer Ansatz ist. Du hast es vorher so ein bisschen angedeutet, aber dass man einfach mal diesen Vergleich hat, wie wird es klassisch behandelt und wie ist es jetzt im Vergleich zu eurem Ansatz?
Genau. Das ist ehrlicherweise die Trennlinie zwischen Konditionierung und Motivierung zu einer gesunden Verhaltensweise. Konditionieren könnte man durch Gamification. Also so wie damals mit der Klingel und dann die sabbernden Hunde, die sozusagen dann wissen, ah, jetzt gibt es was zu essen. Kinder sagen, ich habe mich eingecremt, jetzt entwickelt sich mein Monster weiter, die Geschichte geht weiter. Was, wenn das aufhört? Wie kriegen wir das hin, dass sozusagen das nicht diese Konditionierung ist, sondern Kinder sich nachhaltig aufgeklärt fühlen, ja, indem die selbstwirksam werden. Deswegen ist dieser Selbstwirksamkeitsaspekt so wichtig. Das ist der Unterschied zwischen Serious Games und einfach nur Games. Also dieses Serious ist sozusagen der zentrale Bestandteil. Wie kriegen wir das hin? Durch den narrativen Rahmen. Also indem wir einem Kind bei jeder Handlung immer klar machen, dass es hier um Selbstfürsorge geht und wie wichtig Selbstwirksamkeit ist, angepasst an das jeweilige Alter.
Wir haben ja auch ein Serious Game entwickelt und ich weiß, wie schwierig das ist. Also ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, was ihr alles machen musstet, um so ein großes Ding zu machen. Zwei Herausforderungen, die ich spontan sehe. Erstmal tolles Storytelling. Also wenn wir uns hinstellen, also wenn ich mich hinstelle, eine Story schreibe, wird die Licht nicht richtig gut. Und das zweite ist die Programmierung, die dahinter steckt, die Software. Erzähl mal, wie kommt man denn zu so einem großen Software und Geschichte?
Das steht und fällt natürlich mit dem Team. Und unser Team besteht aus ja, Educational Psychologists eigentlich, aus Anwälten, das ist auch wichtig, weil wir fast im Medizinproduktebereich sind, aus Dermatologen, aus anderen Psychologen, aus Game Designern, aus Entwicklern, aus Autoren und all diese gemeinsam haben jetzt dieses Produkt beschaffen, wobei natürlich in der wissenschaftlichen Entwicklung immer der den Hut auf hat, der Psychologe ist, der sich mit pädagogischer Psychologie auskennt. Da starten wir jetzt bald auch eine Kooperation mit einer Uni in Berlin, die das Ganze dann weiter mit übersehen wird.
Vielleicht noch mal zum Verständnis, wenn man sich von so einem MVP, vielleicht kannst du auch gleich noch mal sagen, wie der ausgesehen hat, hin zu eben so einem komplexen Serious Game entwickeln will. Du hast gesagt, ja klar, Team ist so das Nonplusultra, wenn das gut zusammengesetzt ist, funktioniert auch alles. Aber trotzdem, es muss ja also ein MVP gegeben haben und der Weg dahin. Jetzt seid ihr ja noch relativ junges Startup. Wie habt ihr das geschafft, diese Entwicklung überhaupt zu machen? Gibt es da Investoren etc.? Nimm es da nochmal mit.
Also wir haben angefangen mit einer Prototypentestung, die tatsächlich auch nichts anderes war als so ein einfaches Reward-System. Also mit tatsächlich auch gamifiziert, wenn du so willst. Wir haben Kindern Bilder gezeigt von den Monstern, die wir jetzt in der App eben zum Leben erweckt haben. Und die Idee war, klappt es, dass Kinder sich leichter motivieren lassen, sich einzucremen, über einen Zeitraum von 2 Wochen, wenn Eltern nur diese Bilder danach zeigen, wenn gucken, jetzt hat sich das Monster entwickelt. Und da war die Antwort klar, ja. So, dann, das war das eine, das war unser Prototypentest. Danach haben wir gesagt, gut, dann können wir jetzt entwickeln. Erstmal im kleinen Rahmen, wir wollen mit Nutzern das Spiel weiterentwickeln. Wir wollen hören, was die Nutzer möchten. Unsere Nutzer sind ja, wenn man so will, ja, Endkunden, aber unsere Partner und auch Nutzer der App, die auch brauchen, sind ja eher der B2B-Bereich, ne? Also Cremehersteller und Krankenkassen. So, dann haben wir gesehen, das funktioniert. Das führt aber eher zu einer Konditionierung. Was brauchen wir für Serious Games? Da kamen dann die Psychologen ins Spiel, mit denen wir gemeinsam uns diese Story erdacht haben. Und auch da gibt es ja Best Practices. Also auch da gibt es ja viel Forschung zu und auf die kann man sich stützen und die können wir nehmen. Und so ist sozusagen dieser erzählerische Rahmen entstanden. Zur Frage, wie wir es finanziert haben. Wir sind immer noch bootstrapped. Das wollen wir auch in diesem Jahr noch bleiben. Wir haben das selbst finanziert, haben aber auch Förderung der Stadt Hamburg bekommen, die wir dafür für die App-Entwicklung genutzt haben. Und wir wollen das Ganze ja skalieren. Denn es geht ja nicht nur ums Eincremen, es geht ja eigentlich nicht um einen dermatologischen Case, sondern um das Ausbilden von gesunden Gewohnheiten, also Healthy Habits. Wir wollen es übertragen auf Bewegung, auf Ernährung, auf Diabetes, Zähneputzen, ne? You name it. Da gibt es viele verschiedene Anwendungsfälle und diese Struktur übertragen wir auch. Dafür werden wir aber weitere Partner brauchen und dafür werden wir auch Geld brauchen. Und deswegen gehen wir jetzt mit dieser großen Vision auch an Investoren heran, weil wir das für das nächste Jahr planen. In diesem Jahr nur Itchy Monsters und Sunny Monsters und ab dem nächsten Jahr dann weitere Anwendungsfälle.
Ichi Monster und Sunny Monster sind die zwei großen Familien.
Okay.
Und du bist schon im Geldthema drin, das überlasse ich gerne hier, Peter. Aber ich möchte vorher doch schon noch das Thema Evidenz nach dem Motto, funktioniert es denn auch? Und wie kann man belegen, dass das tatsächlich ein sinnvolles Projekt ist, ein Produkt? Da haben doch eure Kunden, wollen doch das auch wissen.
Das wollen wir auch wissen, genau. Den erreichen aber unsere zwischen 500 und 1000 Nutzer, die wir in unserer App haben und hatten. Das reicht zumindest unseren beiden ersten größten Partnern, L'Oréal und Galderma, die mit ihren Produkten La Roche-Posay und Cetaphil jetzt dafür sorgen werden, dass wir in sämtlichen über 20.000 Apotheken im Dachraum vertreten sein werden. Also mit Ichimonsis auf den Cremes, mit QR-Codes zu unserer App in allen Apotheken. Deswegen sind wir sehr selbstbewusst gerade mit der Annahme, dass wir 5- bis 6-stellige Nutzerzahlen zum Ende des Jahres haben werden. Und das ist sozusagen für uns dann auch der Case, um zu zeigen, hey, guck mal, diese gesunde Gewohnheit des Eincremens, die übertragen wir jetzt gemeinsam mit anderen Partnern auf andere Anwendungsfälle. Genau, wie haben wir es selbst getestet? Na, einmal durch das Nutzerfeedback. Wir haben es parallel natürlich validiert. Was messen wir da eigentlich? Und wir messen eben, dass ein bestimmtes Verhalten getriggert wird. Wir messen aber nicht, dass sozusagen durch das Eincremen die Neurodermitis besser wird. Das ist eine dermatologische Frage, aber das ist nicht die, die wir beantworten.
Ich stelle jetzt trotzdem noch eine Frage bezüglich der Finanzierung etc. Beziehungsweise zum Geschäftsmodell. Du hast es jetzt angedeutet, die Nutzer sind nicht die Kunden im klassischen Sinne, die euch bezahlen, sondern es sind, wenn ich das richtig verstanden habe, die Anbieter der Cremes. War das euch von Anfang an klar oder habt ihr da nochmal irgendwie justieren müssen von. Wie seid ihr da in den Markt gegangen? Habt ihr zuerst versucht, das an eine B2C-Kunden zu vermarkten? Oder ja, wie hat es ausgesehen?
Ja, jetzt trifft der Nagel wieder auf den Kopf. Genau, wir haben gedacht, wir machen ein reines App-Subscription-based Modell und machen nur den gehen sozusagen nur auf den B2C-Markt. Wir haben dann aber ganz schnell gelernt, dass vor allem VCs so consumer-starke Dinge nicht interessant finden, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt VC-Case sind, aber wir überlegen das zumindest. Wir haben auch gemerkt, dass es marketing-wise nicht ganz so einfach ist und dass es wahrscheinlich leichter ist, sich Huckepack nehmen zu lassen von jemandem, der das schon gemacht hat, der das schon kann, der vielleicht selbst eher ein Market, wo eher die Marketing-Leute im Lead sind als Sales. Also, und dann haben wir verstanden, dass wir Bedürfnisse sozusagen auch oder Value Propositions haben, insbesondere für Creme-Hersteller, die wir vorher so nicht gedacht hätten. Das ist zum einen eine emotionale Ansprache der Zielgruppe. Zum anderen ist das auf jeden Fall ein gewisses Maß an Dateninsights, weil es ist immer jemand dazwischen. Wenn eine Creme verkauft wird, dann weiß der Creme-Hersteller nicht genau, was passiert. Wir können zumindest Daten liefern zur Creme-Nutzung. Das sind keine medizinischen Daten. Das ist eher so, wie viel Creme, wie soll die Creme riechen, was finden wir gut, wie soll die sich anfühlen, ne? Das können wir sozusagen herstellen. Genau, und letztlich lässt sich natürlich auch an der App informieren, in der eigenen Business Section, die wir da haben, über bestimmte Produkte. Und um die Frage zu beantworten, nein, wir dachten erst, es wäre ein reiner B2C-Case und haben dann schnell gemerkt, nein, es macht mehr Sinn, damit Partner darüber zu sprechen, weil auch Krankenkassen das interessant finden, weil gerade das Thema Kinder noch nicht so stark adressiert wird.
Damit es in der Schweiz spannend wird, das Thema Krankenkassen dabei zu bleiben, müsste man daraus irgendwie so Richtung Zusatzversicherung gehen. Ja, ich rede jetzt mal im Schweizer Markt. Siehst du da die Anwendung, sich zu differenzieren als Krankenkassen und sagen, guck mal, wenn ihr bei uns diese Zusatzversicherung holt, dann seid ihr hier ja, besser dran als die Konkurrenz.
Ja, in der Tat. Deswegen wird auch die App ab Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres etwas kosten für den Endverbraucher. Es wird dann schon ein Freemium-Modell, dass man zumindest ein Monster nochmal nutzen kann und durchspielen kann. Aber ab danach ist es dann eben nur noch frei für die, die bei einer Krankenkasse versichert sind, ne, mit denen die eben kooperieren oder Selektivverträge haben oder die bestimmte Produkte von Cremeherstellern kaufen. Nur die können dann, und da dann eben auch die speziellen Monster, die diese Firmen bei uns branden, kann die App dann eben kostenlos genutzt werden. Die anderen müssen was dafür bezahlen. Das heißt, allein dadurch hätte man sozusagen diesen Effekt, dass man sich so ein bisschen hervorheben kann.
Du hast gesagt, in dem Fall seid ihr fast eine medizinische Anwendung. Du hast aber auch gesagt, ja, das ist ja nur der Anfang, weil ihr wollt ja diese Gewohnheiten etablieren auf verschiedene Produktkategorien, sage ich mal, oder Themen. Ist das jedes Mal so der Case, den ihr jetzt habt? Oder sagt ihr, später werden auch mal andere Kooperationen mit zum Beispiel Krankenkassen etc. wichtig werden, weil die Themen einfach komplett anders gelagert sind. Was habt ihr da euch schon Gedanken gemacht?
Also auf jeden Fall brauchen wir dann natürlich immer andere Experten. Das heißt, das Team wächst immer weiter. Das ist ganz klar. Also vor allem viele andere Mediziner. Und das Modell wird so ähnlich bleiben. Die Form der Motivation mit dem Narrativ bleibt. Die Story selbst wird sich ändern inhaltlich. Also was sozusagen diese Monster in dem Universum jeweils machen, das wird sich auf jeden Fall ändern. Dann werden sich auch die B2B-Partner ändern. Die Cremehersteller sind nicht so wichtig bei Bewegung. Wir gucken, wer dann da der starke Partner wird. Für Krankenkassen ist es in einem präventiven Anwendungsfall immer ganz relevant, zumindest für die GKV jetzt, nur für die privaten wenige. Und von daher wissen wir noch nicht, wer unsere konkreten B2B-Partner sein werden, aber auch da gibt es Ideen. Ne? Also bei Bewegung an Sportartikelhersteller zu denken, ist nicht so weit hergeholt. Das wäre jetzt genau. Also da sind wir auch mit drin, warum habe ich gesagt, fast ein Medizinprodukt, weil wir uns ganz bewusst dafür entscheiden, einen Teil unserer App als Medizinprodukt zu zertifizieren. Da sind wir auch mitten in einem Dokumentationsprozess, und zwar den des medizinischen Tagebuchs. Wir haben ja auch einen Teil, der wenig gamifiziert ist, das Tagebuch da drin, wo eben auch KI-basiert mit einem Ampelsystem dargestellt wird, wie es gerade um den Krankheitsverlauf bestellt ist. Reicht Creme, ist eventuell es sinnvoll, mal über eine systemische Therapie nachzudenken, ist ein Arztbericht angezeigt. Genau, diesen Teil können wir vielleicht dann zertifizieren.
Das Tagebuch wird von den Eltern gepflegt, wahrscheinlich.
Richtig, ja.
Vielleicht auch für die zukünftigen Cases. Ist es immer eure Zielgruppe, sind es immer die Kinder? Oder also ist das eure Nische und die Anwendungsfelder hinten raus, die ergeben sich durch die Themen? Oder sagt ihr, weil ich meine, gesunde Gewohnheiten ist ja jetzt nicht nur ein Thema für Kinder, aber vielleicht ist es ja trotzdem euer Fokus, deswegen, ja.
Voll. Also mittlerweile fühlen wir uns selbstbewusst genug, dass wir sagen können, wir sind im Team zumindest, nicht jeder Einzelne von uns, aber im Team Experten für die Motivation zu gesunden Gewohnheiten bei Kindern, eben auch in dieser Age Range. Ob wir das weiter, ich hatte ja schon gesagt, die Altersstruktur ist eine fluide Grenze, zumindest am Ende. Vielleicht sind auch 11- und 12-Jährige mit dabei. Das werden wir sehen. Also, ne, wie viel Spaß denen das macht, diese Apps zu nutzen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir versuchen es auch bei Erwachsenen, weil da ändert sich dann die Motivation doch ein bisschen. Auch wenn es ja Sammel-Apps gibt, auch so im Sportbereich, ne, wo das schon funktioniert.
Ich würde sagen, der Gaming-Markt ist so groß inzwischen, viel x-mal größer als Kino und Theater. Von dem her, ja, ich könnte mir vorstellen, also ich als Erwachsener würde mir auch was wünschen zum Thema Jogging. Falls ihr so weit seid, ja, dann schaut mal, wie ich mich motivieren kann, da doch rauszugehen, obwohl es regnet.
Ja, guter Punkt. Könnte mir auch helfen. Gut. Ja, vielleicht noch zum Abschluss. Wo kann man euch denn finden, wenn man mehr von euch erfahren möchte?
Also zum einen natürlich in dem Apple App Store und im Google Play Store. Wenn ihr da Itchy Monsters minus Neurodermitis eingebt, dann landet ihr direkt bei uns oder auf www.itchy-monsters.de und dann bald auch auf www.sunny-monsters.de mit unserem Sonnenfanfest dann ab Mai.
Da werden wir auf jeden Fall vorbeischauen. Daniel, schön, dass du bei uns vorbeigeschaut hast. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke euch beiden.